Guten Tag, mein Name ist Daria Schulz und heute sind wir wieder mit dem Programm tatsächlich im Skype mit Greg Schnurle, der ein Hausmann und politikinteressanter Mann ist. Guten Tag, Greg. Greg, Sie haben uns erzählt, dass Ihre Frau aus Russland kommt und dass jetzt was in der Ukraine passiert, das liegt Ihnen sehr am Herzen. Könnten Sie uns vielleicht etwas darüber erzählen?
Ja, leider muss ich sagen, liegt mir das sehr am Herzen. Bei mir, also ich komme aus einem, sage ich mal sozialistisch, aus einem linken Haushalt. Bei uns, denke ich, ist großteils immer SPD gewählt worden. Mein Vater war immer in der Gewerkschaft und bei uns hat man, was die Zeit des Nationalsozialismus angeht, immer eine klare Stellung gehabt, dass da nichts Gutes dran war an der Zeit und dass man gegen sowas immer sich zu wehren hat. Das ist mir auch als Kind schon so beigebracht worden. Ich habe irgendwann mal mit 13, 14, also vor gut 30 Jahren, angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit Literatur, verschiedenste Bücher aus verschiedensten Quellen. In der Zwischenzeit habe ich da selber recht umfangreiche Bibliothek. Ich denke mal, das sind irgendwas um die 300, 400 Bände. Viele Dissertationen zu dem Thema dazu, also auch viel Antiquarisches, das also auch seit 20, 30 Jahren nicht mehr auf dem Markt ist. Und wenn man nur etwas über die Zeit weiß und sich ein bisschen mit den Symboliken, mit dem, was in gewisse Regionen von gewissen Menschen veranstaltet worden ist in der Zeit, da ist einem, wo die Maidan-Übertragungen oder die Maidan-Krawalle und dann auch die Übertragungen bei uns im Westen angefangen haben, ist einem spätestens in der zweiten Woche, musste einem da Angst und Bange werden, weil überall die schwarz-rote Fahne der ukrainischen Faschisten zu sehen war. Die Wolfsangel war schon zu sehen auf die Schilde von denen, die demonstriert haben. Es war die ukrainische Fahne mit der Wolfsangel drauf zu sehen. Es war das Porträt von Bandera, den man zum Glück in München endlich erschossen hat, zu sehen. Und da war klar, wenn solche Fahnen wehen, dann stehen da Faschisten. Wenn in Deutschland irgendwo eine Hakenkreuzfahne weht und da stehen 100 Menschen drunter, dann kann man auch davon ausgehen, dass das 100 überzeugte Faschisten sind. Sonst würden sie nicht unter diese Fahne stehen. Und warum soll das gleiche Prinzip bitte in der Ukraine nicht gelten? Wenn eine klare faschistische Fahne weht und da letztendlich dann zum Schluss mehrere 10.000 Menschen sich drunter versammeln, dann sind es, so leid es mir tut, alles Faschisten. Sonst steht man nicht unter eine faschistische Fahne. Das ist, also...
Ja.
Das ist das Einfachste auf der Welt, das ist 1 plus 1 ist da kompliziert dagegen.
Ja, ich verstehe Sie. Greg, und
das ist mir halt, ja, nach der zweiten Woche ist mir das aufgefallen. Und dann ist natürlich die Berichterstattung zwischen Realität und dem, was bei uns berichtet worden ist, immer weiter auseinandergegangen. Also ich kann mich noch erinnern an ein Interview mit unserer grünen Politikerin. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil der ist zu dreckig. Der hat in Kamera gesprochen. Hier ist eine friedliche Demonstration, ich habe hier noch keine Gewalt gesehen. Und 150 Meter hinter ihr hat man Molotow-Cocktails im Dutzend fliegen sehen auf die Helden von Balkut. Und die hat nach vorne in die Kamera gesprochen, ich sehe hier keine Gewalt. Und 150 Meter hinter ihr sind Molotow-Cocktails geflogen.
Naja.
Und wie der Westen bei das geringsten Aufkeimen von Gewalt reagiert bei Demonstrationen, wissen wir in Deutschland so gut.
Mhm.
Wir sind durch die ganze Atomkraftkrawalle durch, da war die Polizei mehr als rigoros. Und wie Amerika sowas handhabt, das haben wir auch gesehen jetzt in Ferguson.
Ich verstehe Sie, Greg. Okay, und wenn man vielleicht diese Information, die Deutschland jetzt kriegt, halt durch die Medien, ein bisschen vergleichen tut, was sie jetzt bekommt, welche Informationen und welche Informationen man bekommen hat vor ein paar Monaten. Kann man das vergleichen? Gibt es dort vielleicht irgendwelche Unterschiede? Vielleicht kriegt man jetzt ein bisschen mehr Wahrheit oder ist es so geblieben? Was denken Sie?
Also es hat sich auf alle Fälle was verändert. Es war in Deutschland so, dass man, solange noch Christoph Wanner in Slawiansk berichtet hat, für N24, konnte man sich auf eine faire, ausgewogene Reportage von ihm verlassen. Das war sehr fair, wie er immer berichtet hat. Also im Vergleich zu den, sage ich mal, 95% anderen Medien in Deutschland, hat er teilweise auch eine klar konträre Position bezogen. Schockierend war dann zum Erleben, dass er, das war der Zeitpunkt, wo Kiew gesagt hat, sie kann die Sicherheit nicht mehr gewähren zu irgendeinem westlichen Journalisten und sie sollen alle abziehen. Das haben dann auch die ganze Sendeanstalten in Deutschland gemacht, also fast europaweit. Der einzige deutsche Reporter war noch Christoph Werner. Dann kam mal die Frage aus dem Studio in Berlin an Christoph Werner in Slawansk, ja, ob es nicht alles viel zu gefährlich ist, wer dann noch auf der Straße offen steht und bei den ganzen gewaltbereiten Menschen. Und Christoph Werner hat dann gesagt, ja, also eins muss er klarstellen, das sind alles vernünftige Menschen hier, solange man vernünftig mit den Menschen spricht, kommt man immer zu einer vernünftigen Lösung. Am nächsten Tag wollte ich wieder von Christoph Werner informiert worden, gab es nicht mehr. Zwei Wochen lang vom Sender, dann hat der erste Bericht war, ich weiß nicht mehr wo, und jetzt ist er in Moskau. Aber doch nicht mehr nach Novorossiya. Mhm. Also da ist schon, also da sind Zusammenhänge. Es gab ja auch im ARD Monitor Magazin vor bestimmt 3 Monate jetzt her, ARD-Dokumentation über die Ereignisse auf dem Maidan, wer letztendlich nach den Beweisen, die verfügbar waren, wohl die Verantwortung für die, wie auch immer man sie nennen will, 100 Toten des Maidan, trägt. Und da kam halt raus, Einschusskanäle aus Richtung vom 9. Stock vom Hotel, das vom rechten Sektor besetzt war, Einschusskanal zum Ausschuss von oben nach unten verlaufen, Aussagen von Mitgliedern des rechten Sektors, die sagen, sie sind von hinten aus dem Rücken beschossen worden. Also kann auch nur aus Richtung Hotel gewesen sein. Der Bericht war 10 Minuten lang, der kam einmal am nächsten Morgen im Morgenmagazin zusammengeschnitten auf 3 Minuten. Und seitdem findet man ihn noch in der Mediathek, aber nicht mehr ausgestrahlt. Mhm. Den Moderator oder vielmehr den Reporter habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen bei der ARD zu dem Thema Ukraine.
Wirklich?
Also, ja, also das war dann die Zeit, wo man dann wirklich die Schraube angedreht hat und wirklich nur noch das berichtet hat in Deutschland, was vom Ukraine Crisis Media Center in Kiew vorgekauft und propagandistisch aufgearbeitet worden ist. Und in Deutschland ist man eigentlich ein Fächer gewohnt, vor allen Dingen in der Zeitungslandschaft, dass es einfach ein Spektrum gibt von links bis am rechten Rand, wo wirklich die Meinung des Linken bis zum rechten Rand in die einzelnen Blätter vertreten. Was einem sehr zu denken geben muss, ist, dass bis auf 1 oder 2 Zeitungen in Deutschland alle von pro-russischen Separatisten sprechen.
Mhm.
Das heißt, die Sprache ist vorgegeben.
Mhm.
Weil es kann nicht sein, dass ein sehr konservativer Mensch und ein sehr liberaler Mensch, die ja auch Zeitungen ausmachen in der Redaktion, für jemand, der um seine Freiheit kämpft, das gleiche Wort benutzt. Gehen wir zurück zu den Zeiten Che Guevaras. Der war in den einen Zeitungen in Deutschland, die links waren, war es immer der Freiheitskämpfer. Je konservativer, war es der Terrorist. Die gleiche Person, der gleiche Vorgang, unterschiedliche Begriffe. Weil ein eher linker Mensch und ein eher rechter Mensch das anders definiert. Genauso sollte es ja eigentlich auch bei Zeitungen sein, weil es immer so war. Wenn jetzt aber ein ganz großer Teil der Berichterstattung immer die gleichen Worte benutzt, ist es gebetsmühlenartig, den Menschen das eintrichten. Da gibt es auch von Viktor Klemperer, einem Überlebenden des Holocaustes in Deutschland, ein sehr wichtiges Buch, die Lingua Tertia Imperia, die Sprache des Dritten Reiches. Also es war einer der wenigen Menschen, der zu seinen Lebzeiten bereits im deutschen Brockhaus stand. Also das, was die Enzyklopädie Britannica für die Engländer ist, hat er geschafft, noch zu Lebzeiten, als Philologe und Sprachforscher. Und er hat die Sprache des Dritten Reiches analysiert. Und da sind genau die gleichen Mechanismen. Genau das Gleiche, was jetzt in Kiew durch das Ukraine Crisis Media Center gemacht wird, ist damals in Deutschland im Dritten Reich auch gemacht. Man hat Begriffe entleert und eine neue falsche Begrifflichkeit eingeht. Wenn du das oft genug in den Medien wiederholst, können Menschen nicht anders als das zu sagen. Heute sagen die Bewohner Novorossiya zu sich, klar, ich bin pro-russischer Separatist, weil es schon 10.000 Mal im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung gekommen ist. Sie sagen das nicht mit der Begrifflichkeit von Kiew, sondern mit dem Stolz eines freien Menschen. Genau das Gleiche hat Viktor Klemperer beschrieben, während des Dritten Reiches in Judenhäusern, wo die Juden konzentriert worden sind und unter unmenschlichsten Bedingungen leben mussten, haben jüdische Menschen über sich selbst gesagt, ja, ich bin ein Dreckiger. Aber auch mit dem Stolz des freien, im Kopf immer noch freien Menschen. Und das ist genau das, was jetzt wieder passiert. Es wird durch das Gebetsmühlenartige der gleichen Begriffe, wird in Menschen, es wird auch immer betrunkene Rebellen, gewalttätig, es werden die ganzen Stereotype wiederholt, die man schon vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland in der Propaganda mit russischen Menschen benutzt hat, dass man im Zweiten Weltkrieg noch viel überspitzter benutzt hat. Es ist die weichgespülte 2.0-Variante alter deutscher Ressentiments, teilweise. Allerdings hat sie in den letzten drei, vier Tagen, die Berichterstattung dahingehend geändert, dass jetzt auch genannt wird, ukrainische Seiten melden diese Anzahl von Verlusten, Rebellen melden diese Anzahl von Verlusten. Beides ist nicht verifizierbar. Heute im Mittagsmagazin kam die erste Meldung, dass Bataillone eingekesselt sind. Also der Südkessel ist in den deutschen Medien bis auf Junge Welt und wenige andere Blätter gar nicht erwähnt worden. Dass Bataillone eingekesselt sind, dass sie verzweifelt sind, ohne Nachschub, in Kiew nach Hilfe flehen, dass Kiew keine Hilfe schicken kann, weil Kiew Mariupol verteidigen muss. Es ist im Gegensatz zu dem, dass vor 4, 5 Tagen noch Meldungen kamen, Lugansk ist ganz eingekesselt, Straßenkampf in der Stadtmitte von Donetsk. Also man ist weit, weit näher an der Wahrheit, als dass man bereit war, noch vor einer Woche überhaupt ansatzweise darüber zu berichten.
Ja. Und Greg, denken Sie, dass es vielleicht zu einem dritten Weltkrieg kommt, oder wird das nicht mehr danach kommen? Nein.
Viel zu teuer
für wen? Ich habe
Kapitalisten gelernt, richtiger Krieg ist viel zu teuer.
Wirklich? Und für wen ist das viel zu teuer? Es gibt ja halt andere Kontinente, würde ich sogar sagen, die alles dafür tun, dass es zu einem kommen wird, nein?
Lateinamerika gar nicht mehr das Potenzial dazu. Wir haben jetzt schon, was soll sich an dem Spruch von Mao geändert haben? Amerika ist ein Papiertiger, ohne Zähne. Welchen Krieg hat Amerika gewonnen? Weil die einzige, die ich weiß, ist die Invasion von Grenada.
Naja, vielleicht. Und Greg,
alle anderen Kriege sind nicht gewonnen. Keine.
Sie wollten uns vor einem Buch erzählen.
Ja, wir sind gerade eigentlich an Wohnung neu streichen. Da ist mir ein sehr gutes Buch, das ich schon vor Jahren gelesen habe, in die Hände gekommen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen.
Ja, das sehen wir.
Es ist, der Titel ist, stets zu erschießen sind Frauen, die in der Roten Armee dienen. Geständnisse deutscher Kriegsgefangener über ihren Einsatz an der Ostfront. Überwiegend aus den Jahren 41, 42 die Geständnisse. Beim Durchblättern sind mir einige der Geständnisse aufgefallen, weil sie eben wieder einen direkten historischen und örtlichen Bezug herstellen zu Orten, die jetzt in der Ukraine teilweise tagtäglich auch wieder in den Medien genannt werden. Ich könnte kurz was vorlesen, wenn ich darf. Als erstes wäre das ein Geständnis von Soldaten Günter Drechsel, damals 5. Artillerieregiment, 195. Infanteriedivision. Im Juli 1941 lag unsere Division kurz vor Schitomir. In der Truppe verbreitete sich das Gerücht, dass in einer nahen Ortschaft, ca. 80 Kilometer westlich von Schitomir, an die 200 Personen hingerichtet werden sollen. Zum größten Teil Juden, weil sie angeblich deutsche Soldaten misshandelt hätten. Ich habe mir diese Massenhinrichtung einige Minuten mit angesehen, es war schauderhaft. Alle mussten sich selbst ihr Grab schaufeln und wurden dann von Soldaten der 95. Infanteriedivision und einer SS-Einheit erschossen. Bis spät in die Nacht hinein war das Gewehrfeuer der Exekution zu hören. Den Befehl zu dieser Gräueltat gab General Sixt von Arnim. man hört auf das 95. dann Weg gibt. Wir kennen die Fotos, wo gepostet worden sind, wo gefangengenommene Kämpfer von Novorossiya mit auf dem Rücken zusammengebundene Hände in der Grube standen.
Ja.
Oben am Grubenrand vier ukrainische Soldaten oder Freischaller oder faschistische Freikorpsangehörige, wie auch immer man sagen soll. Es ist genau das gleiche Bild. Nee. Ist genau das gleiche Bild.
Und wie kann es sein, dass es in diesem Buch das gleiche geschrieben ist, was jetzt passiert? Das ist interessant.
Mit Faschismus hat man sich in Deutschland oder allgemein in Westeuropa immer weniger auseinandergesetzt. Die meisten Regierungen und vor allen Dingen auch Ukraine, Polen, Ungarn, Tschechei, die ganze baltische Staaten, die haben ja selber massiv mitgearbeitet mit den Faschisten. Die haben teilweise, bevor die Faschisten nehmen Horthy in Ungarn, das war ja jetzt alles andere als ein humanistisches Regime, das der etabliert gehabt hat in Ungarn, bevor die Faschisten einmarschiert sind.
Mhm.
Also das war ja, oder nehmen wir die ukrainischen Faschisten, das war ja ein Treffen unter Bühnen. Wer war dabei vor Leningrad? In Leningrad waren dabei Bulgarien, Rumänien, Italiener waren dabei, Franzosen waren dabei, Finnen waren dabei, Belgier waren dabei, Spanier waren dabei. Da war alles dabei bei der Belagerung von Leningrad.
Ja, das haben Sie recht.
Eine Aufarbeitung von den ganzen Sachen hat in den Ländern nicht stattgefunden.
Ja.
Also gerade in Belgien hat man sich mehr oder weniger darauf geeinigt, dass man nicht drüber spricht, was im Krieg war, weil es eben eine kommunistisch dominierte Widerstandsbewegung gab in Belgien. Und genauso gab es unter den Grell die ultraharteste Faschisten, die in der Ukraine und vor Leningrad mit zu den tapfersten überhaupt gehört haben. Ohne die Faschisten der Grells, ohne das faschistische Bataillon Wallonien, wäre kein Ausbruch aus dem Kessel von Tscherkassy möglich gewesen damals.
Mhm.
Das war nur, hört sich jetzt blöd an, durch den heldenhaften Mut belgischer Faschisten konnten sich damals aus dem Kessel von Tscherkassy die Reste der deutschen SS-Divisionen und Wehrmachtsdivisionen retten. Es war ja nicht, dass die ganzen Völker dabei gewesen wären, aber es gab in jedem Land gab es einen großen Teil, der bereit war, jedes Menschenrecht zu verletzen, um gegen den Kommunismus zu kämpfen.
Mhm.
Und das Gleiche, es fällt deswegen so einfach für unsere Medien und Politik, dieses Spiel weiterzuführen, weil nach dem Auflösen der Sowjetunion hat man einfach den Antikommunismus in anti-russische Stimmung oder gegen Russophobie ausgetauscht. Man hat Sowjetsystem, Kommunismus einfach gleichgesetzt mit Russland als Ganzes.
Mhm. Ich verstehe. Ja, Greg, danke Ihnen sehr für diese
Eins würde ich noch gern vorlesen.
Ah, okay.
Eins muss noch. Soldat Heinz Feuer. Zur besonderen Verfügung im 500. Regiment. Ein Bäcker aus Leipzig. Ich diente im Russlandfeldzug bei der Einheit der 2. Kompanie zur besonderen Verfügung 500. Diese Einheit bestand aus degradierten Offizieren und Unteroffizieren, also einem Strafbataillon für Soldaten, die für egal welches Vergehen im Rang nach unten gestuft wurden und dann natürlich auch die gefährlichsten und dreckigsten Aufträge bekommen haben. Ich selbst bin ebenfalls ein degradierter Unteroffizier und bekam als solcher in obiger Einheit eine eigene Gruppe zum Kommandieren. Als wir Anfang 1941 in Charkow lagen, wurde dort das Generalstabsquartier durch Partisanen in die Luft gesprengt. Dabei wurde der General und mehrere Stabsoffiziere der 100. Division getötet. Es wurde ein Ultimatum an die Bevölkerung gestellt, binnen 24 Stunden die schuldigen Partisanen auszuliefern. Als dies nicht geschah, wurden als Vergeltungsmaßnahme 110 Männer und Frauen auf der Straße an Balkonen und Laternenpfählen und so weiter aufgehängt. In Pilpasvoka, ungefähr 16 Kilometer südlich von Slawiansk, kamen wir ohne Unterstützung schwerer Waffen nicht mehr vorwärts. Da solche unserem Bataillon nicht mehr zur Verfügung standen, wurden auf Befehl des Bataillonskommandeurs ebenfalls einem strafversetzten Offizier aus dem Führerhauptquartier sämtliche Frauen und Kinder auch Kreise als Kugelfang vor uns hergetrieben. Es waren ungefähr 800 Personen aus zwei umliegenden Dörfern zusammengetrieben. Von diesen blieben etwa zwei Drittel als Tote und Verwundete auf dem Schlachtfeld liegen. Wir hörten noch die ganze Nacht das Schreien der Schwerverletzten, durften aber keinerlei Hilfe bringen, da sie angeblich aus Häusern vorher auf uns geschossen haben. Das war im Jahr 1941.
41, 70 Jahre her, ja. Das ist.
Wir hören die Meldungen, dass die Nationalgarde und die Freiwilligen Bataillone die Faschisten, Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Ich kenne die Videoaufnahmen aus dem Internet, dass gefangene Kämpfer von Novorossiya in der sengenden Sonne an Laternenmasten festgebunden sind, nicht aufgehängt, festgebunden. Plus 5 Stunden ohne Wasser in der sengenden Sonne, ohne Schatten, ist kein großer Unterschied.
Ja, da haben Sie recht. Ja, Greg, danke Ihnen sehr. Sie haben uns sehr viele interessante Dinge gesagt. Und
Kiew wird fallen und Lemberg wird brennen. Novorossiya wird gewinnen. Hundertprozentig.
Wir hoffen.
Das ist sicher. Das ist sicher.
Naja, das ist gut, dass Sie so sicher daran sind.
Faschismus hat noch nie gewonnen. Und wird auch noch nie gewinnen.
Ja, das ist
wird
toll.
Wird nie gewinnen. Nie. Nicht mal als die Italiener Abessinien erobern wollten. Nicht mal da hat der Faschismus gewonnen. Mit Panzern und Giftgas gegen das abessinische Heer, das teilweise mit Schwert und Schild und Speer zum Kämpfen gegangen ist. Nicht mal da hat der Faschismus gewonnen. Der Faschismus gewinnt nie.
Naja, und an diese tolle Wort werden wir uns halt verabschieden. Danke Ihnen sehr, Greg. Das war sehr interessante Sachen, die Sie uns gesagt haben. Wir werden auf jeden Fall dieses Buch lesen, was Sie uns rekommendiert haben. Und ich möchte mich jetzt verabschieden. Alles Gute. Danke Ihnen nochmal.
Rot.
Okay, tschüss.
Ciao.
Das war Greg Schnüller, ein Hausmann und ein sehr politikinteressanter Mann. Ich hoffe, dass er recht hat und Faschismus wird nie gewinnen. Alles Gute. Und das war Daria Schulz.